Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Leitmotiv. Ich bin heute wieder sehr wenig weit entfernt von meiner Wohnung. Ich glaube, es ist ein neuer Rekord im nicht weit entfernt sein. Ich bin heute zu Gast bei Claudia Goethke. Hallo Claudia.
Hallo.
Du bist Foodfotografin. Tatsache, kann ich das mal so in einem Begriff zusammenfassen oder sagt man Essensfotografin auf Deutsch?
Das sage ich, wenn ich mich zu jemandem vorstelle, der kann mit Foodfotografie nichts anfangen.
Vom Titel her, aber so, das ist so der gängige Begriff. Also Claudia, du bist Foodfotografin und so habe ich dich auch kennengelernt auf Instagram. Ich fotografiere auch sehr fleißig Essen und ich weiß nicht, irgendwann stolpert man ja so mal übereinander. Ist ja lustig, wenn sich dann irgendwann rausstellt, dass man quasi Nachbar ist. Und mir hat das immer sehr gefallen, was du so an Fotos machst und deswegen gucke ich immer gerne deine besonders dunklen Essensfotos an. Ich glaube, die sind immer besonders dunkel, aber da können wir nachher noch drüber reden. Und letztens haben wir uns endlich mal in einem Kaffee getroffen und dann konnte ich dich ohne lange zu überreden gewinnen, mal mit mir hier zu sprechen. Das freut mich sehr. Fangen wir doch mal kurz mit dir in der Vergangenheit an, bevor wir über deinen Beruf reden. Du bist in Rostock geboren. Du hattest schon so ein bisschen erzählt, dass du so selber ein bisschen reflektiert hast, wie das eigentlich ist, wenn man dann so in Berlin ist und so ein bisschen zurückdenkt an Rostock, weil das ja dann doch ein bisschen anders ist. Kannst du so beschreiben, wie das ist, als Rostockerin nach Berlin zu kommen?
Also ich wollte nie nach Berlin tatsächlich, weil mir das immer zu groß vorkam und meine Großeltern wohnen auch in Berlin, also meine Eltern sind Berliner. Und dann hierher zu kommen, war tatsächlich sehr, sehr merkwürdig, weil ich es eigentlich nie wollte. Ich wollte eher nach Hamburg oder irgendwo, wo man auch mehr hat und mehr sieht. Und dann die Entscheidung zu treffen, mich hier zu bewerben und eventuell hierher zu ziehen, war irgendwie schwierig, muss ich sagen, weil ich dachte, so nee, das ist mir zu groß und zu viel und zu laut. Und kam dann hierher und dann hat es ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis ich mich eingewöhnt habe. Und als ich das erste Mal in der U-Bahn aussteigen konnte und wusste, wo ich langlaufen musste und wo ich hin muss, um welchen Zug zu nehmen, um zu der anderen Station zu kommen, ohne auf den Zettel zu gucken oder ohne auf die Anleitung zu gucken. Da wusste ich, ich bin angekommen, ich habe die Stadt besiegt und jetzt neues Level unlocked, da kann ich jetzt ankommen. Und tatsächlich ist Rostock eine wunderschöne Stadt, würde ich sagen. Also ich bin da sehr gerne aufgewachsen, sehr dicht am Meer dann auch, also 15 Minuten mit dem Fahrrad, weiß man ja nicht zu schätzen, wenn man da wohnt. Jetzt rückblickend würde ich sagen, total schöne Stadt. Man hat tatsächlich ein bisschen Stadtleben irgendwas los, Konzerte und kulturell. Aber für in die kreative Richtung ist man, glaube ich, echt aufgeschmissen, wenn man dann nicht so Gestalter werden möchte. Meine Eltern leben auch immer noch da und man ist ja in 2,5 Stunden von hier aus da. Und das ist eigentlich ganz schön.
Du hast gesagt, wenn man da wohnt, dann weiß man das nicht zu schätzen. Wie oft ist man denn am Meer, wenn man in Rostock lebt?
Ja, gar nicht.
Gar nicht, ne?
Nein, das schon ab und zu. Aber ja, als ich dann hierher gezogen bin, dann gab es Leute, die gesagt haben, ich wäre jeden Tag am Strand. Und man guckt die nur an und denkt, ja, nein, würdest du nicht. Also, weil in dem Moment, wo du es hast, nimmst du es nicht wahr. Und es ist total schön, aber wenn man auch mal Sonntag sagen kann, okay, man geht jetzt einfach raus an den Strand und macht einen Strandspaziergang und Steine sammeln und kommt danach nach Hause und trinkt einfach Kaffee. Jetzt würde ich das aktiver machen, als wenn man da aufwächst. Also damals mit 19 oder so, als mir die Leute das gesagt haben, ich wäre den ganzen Tag am Strand, dachte ich nur so, nee, das ist so realitätsfremd.
Was machst du denn in Berlin nicht, was du gedacht hättest, was du in Berlin machen würdest? Also was sozusagen der Strand in Berlin, an den du nicht gehst?
Museen besuchen, glaube ich. Also man sagt sich dann immer, ach, die Ausstellung, da muss ich unbedingt hin. Und sieht in der, keine Ahnung, im U-Bahnhof oder so Ausstellungsplakate und sagt sich, boah, das wäre was und das muss ich auf die Liste schreiben. Und dann kommt man irgendwann wieder da vorbei und denkt so, naja, noch 2 Monate, das schaffe ich. Und man macht es irgendwie nicht. Also man müsste wahrscheinlich einfach öfter tatsächlich
An den Strand gehen.
Ja, genau, in den Berliner Strand, ja.
Ich habe das auch beobachtet, also wenn ich so in kleineren Städten bin, merke ich das gefühlt, dass kulturelle Leben dort von der Zahl her natürlich weniger Veranstaltungen bietet, aber ich habe das Gefühl, dass es dort eine größere, bewusstere Rolle einnimmt, weil dadurch, dass es weniger gibt, hat das mehr dann schon so einen Eventcharakter, dass wirklich man in der Stadt darauf achtet, ah, es gibt jetzt dieses Konzert oder so, während in Berlin so viel ist, dass man mit diesem Gewissen, man kann ja jederzeit zu irgendwas gehen, das meiste einfach verstreichen lässt. Ich finde das auch nicht, ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Das ist ja immer die Frage, ist es wichtig und was ist eigentlich wichtig? Aber klar, ich denke natürlich auch manchmal, vielleicht sollte man mehr Museen gehen. Ich war letzte Woche im Naturkundemuseum. Puh, Gott sei Dank.
Siehst du? Oh, ja. Das steht auch
Kinder.
Ewig. Ja, ja, okay, genau. Das hilft dann.
Ja, ja, Kinder helfen zumindest ins Naturkundemuseum. Das ist übrigens, das ist schon toll. Da gibt es so einen Saal, wo so lauter Tiere in Gläsern drin sind. Ja. So wie in so einem amerikanischen Psychothriller. Aber der sieht, das sind halt so Holzschränke und so, und das sieht wirklich toll aus. War so witzig, weil die Kinder waren so ganz neugierig und überall hin. Und dann war so die Tür zu diesem Raum, und sie so, nee.
Nee, echt?
Einfach umgedreht und so, okay. Nee, da wollen sie nicht rein.
Ah, ich finde das ja ganz spannend, tatsächlich, dann das zu sehen und Mäuse in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien. Ja, und
ist, ist schon heftig, ne? Aber es ist halt auch, also schon interessant. Man merkt tatsächlich im Naturkundemuseum, dass das historisch auch wirklich ein Ort mal der Wissenschaft war. Ich weiß nicht, wie viel Wissenschaft da noch was, aber man kann da auch manchmal so in Räume gucken, die nicht zugänglich sind. Und dann sieht man, dass da noch viel, viel mehr Materialien sind von früher. Ja. Ja, das war so mein letztes Museum in Berlin. Und ansonsten, kannst du dich an deinen letzten Museumsbesuch erinnern?
Ja, wenn ich jetzt so überlege, dann nicht wahrscheinlich. Ah, krass, ja? Also, also schon kleinere Ausstellungen oder also eher Konzerte tatsächlich dann in Richtung Kultur, aber Ausstellungen lange nicht.
Okay, Bucketlist.
Ja, Bucketlist. Definitiv dieses Museums- Jahr immer mehr.
Mindestens genau. Ein Museumsbesuch. Ja. Was machst du denn als gebürtige Rostockerin, wenn du in Rostock bist? So als was ist sozusagen dort deine Bucketlist, was du so unbedingt machen musst, wenn du da bist?
Bucketlist in Rostock ist immer einmal durch die Stadt laufen. Einmal ans Meer, das ist dann immer sonntags meistens, weil dann eh alle Geschäfte zu haben. Dann läuft man durch Warnemünde oder fährt nach Wilhelmshöhe und oder nach Elmhorst an den Steinestrand und sucht. Ich habe dann mit meinen Eltern immer den, wer den ersten Hühnergott findet, der hat überhaupt gar nichts gewonnen, aber stolz.
Muss man kurz erklären, was ein Hühnergott ist?
Ein Hühnergott ist ein schwarz-weißer Stein meistens, der einen sehr hohen Kalkanteil besitzt und der dadurch, dass er ewig im Meer rumgeschwommen ist und mit anderen Steinen in Kontakt gekommen ist, kleine Löcher hat. Also manchmal ein Loch oder manchmal mehrere. Wenn man dann, manchmal kriegt man auch Steine, die haben irgendwie 6, 7 Löcher, wo einfach Sand und kleine Steine sich durchgerieben haben. Wenn man ganz viele gefunden hat und in ganz viele verschiedenen Größen, kann man damit auch Ketten machen, wenn man sich so Anglerschnur holt. Die kann man sich dann ans Haus hängen oder wie es damals eben gemacht wurde, an den Hühnerstall. Das heißt, eine Kette mit Hühnergöttern wurde an den Hühnerstall gehangen. Die Hühner haben an diesen kalkhaltigen Steinen dran gepickt und dadurch wurden die Eier besonders stabil. Und im Wind haben die Steine geklackert und haben den Fuchs weggehalten. Deshalb heißen die Hühnergötter.
Oh mein Gott, was ist das denn für eine aus dem Stegreif gelieferte Definition?
Ja.
Hast du so ein Hühnergott-Ding?
Das ja, ist ja, ja, genau. Toll. Nee, tatsächlich nicht, aber.
Ja, toll.
Ja,
so. Als du nämlich erzählt hast, dass du Hühnergötter sammelst, habe ich tatsächlich überlegt, woher kommt eigentlich das Wort? Und jetzt hast du die komplette, sehr schön. Ja, siehst du, über den hohen Kalkanteil habe ich gar nicht nachgedacht, weil ich dachte mir, wo kommen eigentlich jetzt, warum sind da genau die Löcher? Aber dann macht das ja Sinn, dass die da gar nicht so hart sind.
Genau. Schuppert sich eher weg, ja.
Darum heißen die Hühnergötter. Schön. Genau, wir waren bei der Bucketlist. Du hast gesagt, genau. Einkaufsmeile, Warnemünde, Steinstrand. Gibt es noch was?
Kunsthalle.
Ach, da dann schon,
ja? Da schon, tatsächlich, ja, weil das so ein Ort ist, wo man eine Anlaufstelle hat. Und
Kunsthalle ist ein Ausstellungsort?
Genau, das ist ein, das ist, glaube ich, der, wenn ich mich nicht täusche, müsste nochmal recherchieren, aber ich glaube, es ist der einzige Museumsneubau in der DDR gewesen. Die Kunsthalle in Rostock und das ist ein freistehendes Gebäude am Schwanenteich. Sehr schön, wirklich also was da in den letzten Jahren passiert ist, ist echt toll. Wirklich schöne Ausstellungen, gute Leute, tolle Fotografen und Künstler, wo man wirklich, wirklich, also das ist toll kuratiert, muss man echt sagen. Also es ist ein sehr schöner Ausstellungsort. Das Gebäude ist toll.
Hast du schon mal ausgestellt in Rostock, in deiner Heimatstadt?
Ja, nee, also tatsächlich ist in der Kunsthalle, glaube ich, einmal im Jahr so ein Ding, wo irgendwie Schülerarbeiten ausgestellt werden. Und von mir war auch irgendwie eins der Bilder.
Also im Rahmen der Schule.
Richtig, genau. Okay. Also nicht
in deinem professionellen Rahmen.
Nee, jetzt. Gar nicht, ja. Gar nicht, weil ich bin ja dann, bevor ich in die professionelle Fotografie angestrebt habe, bin ich ja nach Berlin gekommen, sozusagen.
Wobei du hattest mir geschrieben, du hast Kommunikationsdesign angefangen zu studieren.
Genau, richtig.
An der Rostocker Technischen Kunsthochschule. Da habe ich mehrere Fragen gleich. Erstmal, ich habe noch nie diesen Begriff Technische Kunsthochschule gehört.
Ist ja auch nur eine Technische Kunstschule.
Ach, okay.
Nicht mal eine Hochschule, ja.
Darum ist ja gar nichts, also ne, darum ging es eine Technische Kunstschule. Was heißt Technische Kunstschule? Also warum Technik und Kunst im Titel?
Um ehrlich zu sein, kann ich dir das gar nicht sagen. Aber es ist so eine Schule sozusagen in Rostock, die gibt es auch in Berlin und in Hamburg, an der du 3 Jahre lang studieren kannst und dann bist du, ich weiß gar nicht, ob man, was man dann für einen Abschluss hätte, aber dann könnte man nochmal weiter nach Berlin oder Hamburg gehen und dann noch 2 Jahre auf dem Bachelor oder so studieren. Keine Ahnung tatsächlich. Und das war für mich so ein Ding, wo ich wurde nach dem Abi, also ich habe mich mit zeitgleich zum Abi an einem Amlette-Verein beworben hier in Berlin und wurde abgelehnt, war damals 18 gerade, mit 18 Abi gemacht. Und musste irgendwas machen ein Jahr lang und habe dann gesagt, okay, dann ist es das. Falls ich im nächsten Jahr nicht angenommen werde in Berlin, dann habe ich immerhin dieses Studium in Rostock. Und habe mich da beworben mit irgendwas, keine Ahnung, aber ich glaube, die mussten die Klasse voll kriegen und dann bin ich da angenommen worden. Und das ist tatsächlich eher so klassenverbandsmäßig, also 36 Leute ungefähr, die dann 3 Jahre lang studieren und wirklich mit lokalen Künstlern auch arbeiten und ja, also dann kann man sich auch irgendwie eine Fachrichtung suchen nach ein paar Jahren und mein erstes Jahr war tatsächlich alles von perspektivisch zeichnen, ausgestopfte Tiere zeichnen, Akt zeichnen, sowas alles, alles was ich nicht kann, habe ich da auch nicht gelernt. Mir hat so ein bisschen Theorieunterricht gefehlt, glaube ich. Das war alles sehr praktisch.
Also du hast jetzt ein Jahr lang eine Ausbildung gemacht, wo du sagst, die war sehr praktisch, dir hat die Theorie gefehlt und eigentlich hattest du die ja auch gewählt so ein bisschen als Notnagel, weil du schon wusstest, dass du das andere machst.
Genau.
Trotzdem prägt einen ja etwas, was man macht, selbst wenn man merkt, dass man davon nicht die Ahnung hat, die vielleicht die anderen Leute haben, die das machen. Hat dich das denn trotzdem beeinflusst, diese ganzen praktischen Dinge zu machen, wo du jetzt sagst, ich kann die eigentlich gar nicht?
Ja, es hat mich in dem beeinflusst, dass ich gesagt habe, das möchte ich nicht machen. Das hat die Fotografie noch weiter für mich vorangetrieben. Und weil ich da gesehen habe, das ist die Art, wie ich mich, ich meine Kreativität ausdrücken kann.
Ich muss jetzt noch einfach, weil ich neugierig bin, fragen. Du warst 19, als du da warst?
18, 19,
das ist ja doch noch so ein Alter, wo man ja noch so ein bisschen kicherig drauf ist. Wie ist es denn, Akt zu zeichnen, wenn man 18, 19 ist?
Das wird relativ schnell wird das uninteressant tatsächlich. Also wir hatten dann auch immer die gleiche und mir tat es eher leid in diesem zugigen Speicherhaus unterm Dach, wo es halt wirklich kalt ist im Winter, dass sie dann da stehen musste irgendwie und sich in Pose schmeißen musste und dann für eine halbe Stunde stehen musste und ich habe nur gehofft, dass sie nie auf mein Blatt guckt und sieht, wie ich sie male oder wie ich sie sehe.
Das ist auch ein spannender Beruf, also die zieht sich ja dann, oder auch ein Mann, zieht sich dann aus, stehen dann da, also genau, so eine Sitzung war eine halbe Stunde, sagst du?
Naja, oder? Wir haben 6 Stunden gezeichnet.
Aber nicht am Stück.
Nicht am Stück, nicht genau. Am Stück. Und dann manchmal gab es so schnell Durchläufe, wenn ich mich richtig erinnere, so 5 Minuten und dann Posenwechsel, weiter 5 Minuten und manchmal eben auch lange Sachen im Stehen, im Liegen, im Sitzen. Und je nachdem, wo du denn sitzt, musst du aus deiner Perspektive zeichnen, was du siehst.
Muss ja verrückt sein, aber dass man sozusagen dann ja weiß, dass von einem selber wahrscheinlich dann hunderte Bilder über die Zeit entstehen, aber und vor allem von völlig verschiedenen Personen. Ja,
ganz genau, ja.
Gab es denn trotzdem einen Moment, wo du überlegt hast, du machst das jetzt doch weiter?
gar nicht.
Bleibst du auch gar nicht, nee. Wie bist du denn auf Fotografie gekommen eigentlich?
Ich glaube, ich habe mit 14, 15 mich dafür interessiert und dann vorher immer nur ganz schlimme Bilder gemacht, also sowas, was man halt so kennt mit so einer kleinen Digitalkamera. Und dann kam so dieses Interesse für Technik und eher Kameras und Fotografie und zu sehen, dass ich die Ideen, die ich in meinem Kopf habe, nicht malen kann, aber umsetzen kann und dann fotografieren kann, das fand ich total cool. Und da habe ich dann, irgendwie bin ich da so reingeschlittert, würde ich sagen, und habe dann Sachen umgesetzt und, keine Ahnung, 1000 Blumen im Garten close-up fotografiert und noch ein Tulpenfoto und ja, also das, was, glaube ich, jeder macht am Anfang, wenn er fotografieren lernt. Und dann war der Weg irgendwann relativ schnell klar, dass ich das machen möchte. Also, dass es das ist, in welche Richtung es gehen soll. Ja.
Gilt denn Fotografie als sozusagen technische Kunst gegenüber jetzt in der Lage zu sein, mit der Hand malen? Hast du das Gefühl, dass es sozusagen bei Menschen, die sich mit Kunst beschäftigen, geringer geschätzt wird?
Man geht immer davon aus, jeder kann sich eine Kamera kaufen und jeder kann fotografieren. Aber in dem Moment, wenn man sieht, jemand hat ein Auge dafür und jemand kann das auch tatsächlich oder jemand kann damit umgehen, mit sowohl der Technik als auch das Bild gut gestalten, dass es optisch schön ist, dann hat es das, glaube ich, ebenbürtig.
Du hast erzählt, dass du dich gleich mit Digitalkameras beschäftigt hast. Hast du jemals ernsthaft Analogfotografie gemacht?
Ja, viel.
Ja, viel? Ja. Machst du auch noch oder?
Gar nicht. Am Letteverein, wo ich dann die Ausbildung gemacht habe, ist das komplette erste Jahr analog. Also du machst alles, also von Filmentwicklung, Bildentwicklung, Großformat, Schwarz-Weiß, das war, also dann sitzt du halt, gibt es so abgetrennte, sehen aus wie so kleine Duschkammern und dann sitzt du da drin mit möglichst ollen Klamotten an, weil halt auch die Chemikalien rumfliegen und bist dann für eine Viertelstunde nur in der Dunkelheit und hast drei Schalen vor dir mit Wasser, mit dem Entwickler und dem der Fixierlösung und stehst und kippst diese Schalen von vorne nach hinten, damit sich die Flüssigkeit bewegt und immer sozusagen dein Negativ in Bewegung im Wasser ist und stehst da in der Dunkelheit und suchst dir irgendwie bestimmte Musiksongs raus, dass du weißt, okay, jetzt sind irgendwie 4 Minuten Entwicklerzeit vorbei. Und so habe ich das also komplett ein Jahr lang, anderthalb nur analog fotografiert und das so richtig gelernt und kenne halt alle Kameraeinstellungen in- und auswendig.
Das lockt dich jetzt aber nicht, auch analog zu fotografieren, weil das irgendwie was mit dem Bild macht oder so?
Wenn ich in einer anderen Richtung vielleicht fotografieren würde und kein Essen, dann wäre es vielleicht spannender für mich, ja.
Und warum passt es nicht für dich für Essensfotografie?
Weil man so schnell sein muss. Daher kommen ja auch zum Beispiel diese ganzen Mythen um das Food Styling zum Beispiel, also das ist eine der Fragen, die ich am, ich lerne jemanden kennen und sage, ich fotografiere Essen und dann sagt die Person mir gegenüber, aber das ist doch eh alles Kunst. Und das kommt aus einer Zeit, wo einfach mit Filmen fotografiert wurde, wo das Essen stundenlang unter warmen Lampen stehen musste, wo ein Dia oder ein Farbfilm fotografiert wurde, entwickelt wurde, dann wurde geguckt, stimmt das, sieht das richtig aus, müssen wir das nochmal fotografieren? Und in der ganzen Zeit musste das Essen halt immer noch top aussehen.
Es wurde vor Ort entwickelt und dann guckt man, klar, weil man nicht mit einer Blackbox sozusagen sagen kann, wir sind jetzt fertig, dann sieht es vielleicht scheiße aus, dann muss man es wieder treffen.
Richtig, ja.
Digitale Fotografie fühlt sich ja, auch wenn das absurd ist, künstlicher an als analoge Fotografie. Und das heißt aber, dass diese digitale Fotografie dafür gesorgt hat, dass das Essen jetzt natürlicher geworden ist.
Richtig, genau.
Das ist ja eine tolle.
Tatsächlich auf allen, ich würde sagen, auf 99% der Fotos, die ich mache, kann man alles essen. Also weil es, der Foodstylist nimmt den Moment oft dann auch nochmal, um ein Rezept zu testen oder zu gucken, stimmen meine Angaben, meine Kochzeiten, so wie ich mir es aufgeschrieben habe. Und ich baue das Set auf oder mit einem Stylisten und dann wird das Essen reingesetzt und man macht halt ein Foto, kann das sofort an den Kunden schicken, wenn der nicht vor Ort ist. Und der guckt drauf und sagt, yay or nay. Und Und dann hat man Mittag.
Du hast jetzt genau den Begriff Foodstylist gesagt. Mhm. Wir können ja mal jetzt sozusagen noch etwas mehr in deinen Beruf schon einsteigen. Du bist Foodfotografin. Wer bezahlt dich wofür? Was sozusagen denn, also wie verdient man damit Geld, Foodfotografin zu sein?
Ich fotografiere Essen für vornehmlich Firmen, die Produkte haben oder für Bücher. Das heißt, um das mal an einem Beispiel festzumachen, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber ich arbeite für eine Firma in Hamburg, die verkauft Matcha, also grünen Tee. Und die kommen dann auf mich zu und sagen, wir haben hier unser Produkt und wir würden gerne auf der Webseite und wenn wir Karten rausschicken, Rezepte abbilden mit Foto. Kannst du das machen? Und früher habe ich das alles selbst gemacht und habe dann gesagt, ja, mache ich. Und dann spricht man darüber, geht sozusagen in die Planung, setzt die Serie um und dann kriegt der Kunde, keine Ahnung, 5, 6, 7 Rezepte zu einem Thema und die Bilder dazu.
Das heißt, du entwickelst dann gegebenenfalls auch Rezepte, also auch so Inhalte für den Kunden?
Jetzt nicht mehr.
Jetzt,
also
aber
vor, genau, früher habe ich das gemacht. Mhm. Ich bin seit 2014 Foodfotografin, habe 2012 den Abschluss gemacht und bin dann, habe ein Jahr nicht fotografiert und danach dann bin ich so in diese Food-Richtung so reingeschlittert, tatsächlich, weil mir das Spaß gemacht hat und habe dann alles selber gemacht, Styling, Food-Styling und nach 2 Jahren merkt man, das kann man nicht alles alleine machen, man arbeitet sich kaputt an einem Projekt und so sollte es ja eigentlich nicht sein, man sollte irgendwie frisch und gestärkt aus einem Projekt rausgehen und nicht komplett erschlagen und so habe ich seit, ich würde sagen, 2,5 Jahren arbeite ich öfter mit Foodstylisten zusammen und oder Stylisten, die sich darum kümmern, dass das Essen gut aussieht, die Rezepte schreiben und das Food einfach, also es sieht halt einfach toll aus, was ich nie machen könnte. Und die arbeiten dann mit mir im Team zusammen. Und wenn mich fragen meistens die Kunden an und sagen, wir haben die und die Idee oder wir brauchen das und das umgesetzt, könntest du das machen? Dann sage ich ja. Kann ich machen, brauche ich aber Person XY dazu und das machen wir dann im Team, weil dann sind wir in 2 statt 4 Tagen fertig und arbeiten einfach entspannter und 4 Augen sehen mehr als 2 und man arbeitet viel kreativer und wenn man im Team arbeitet, vor allen Dingen, wenn man gute Leute findet, mit denen man sich total gut versteht, wo es dann auch blind funktioniert und man genau weiß, da trifft man ja manchmal Entscheidungen, wo man am Ende des Tages dasteht und sagt, jetzt haben wir irgendwie 10 Minuten darüber diskutiert, welches Tuch oder welches Glas wir ins Bild stellen. Was total wichtig ist für den Kunden, damit es ordentlich aussieht, aber am Set kommt es einem manchmal so unwichtig vor, aber das macht dann vielleicht das ganze Bild aus. Genau, wir arbeiten im Team und ich kümmere mich tatsächlich jetzt um die Fotografie, um die ganze Organisation, um die Bildbearbeitung und bin aber auch oft dabei, wenn, also ich mache Untergründe, ich habe auch ganz viel Geschirr im Studio, um auch selber mal Sachen machen zu können. Also wenn ich Lust habe, spontan irgendwelche Sachen zu fotografieren, dann kann ich das auch alleine machen, ohne Foodstylisten oder ohne Stylisten.
Du hast Untergründe, das gehört auch noch zu deinem Job mit dazu, wenn ich das, so wie ich das verstanden habe, von deinen Fotos und was du auch erzählst, dass man einfach sehr viel Zeug hat, oder? Mhm. Also so einfach Equipment viel, ja?
Genau, ja. Anfangs habe ich hier in der Wohnung gearbeitet, da stand ich hier auf dem Tisch, an dem wir gerade sitzen und habe mit dem Fenster, das war meine Lichtquelle und kam auch vor, dass Kunden auf dem Bett saßen. Ich habe dann hier alles umgestellt und das Sofa umgeschoben und das ist dann, und dann gab es hier noch weitere Schränke, wo einfach nur Teller und Geschirr und Besteck Tücher drin lagen und um für alles gewappnet zu sein. Und mittlerweile habe ich eben dieses kleine Studio, wo alles drinsteht. Also Regale voll mit verschiedenen farbigen Tellern, Gläsern, Vasen, Schubladen mit den verschiedensten Tüchern von Leinen in Reinweiß über Ocker, Hornhaut, Umbra, keine Ahnung.
Ist Hornhaut eine Farbe?
Nee, ich glaube nicht.
Gott sei Dank.
Lachs, Aprikosen, ja. Keine Ahnung. Genau, aber könnte man bestimmt lustige Namen sich ausdenken.
Kaufst du auf dem Flohmarkt dafür ein oder ist eher neu, die Sachen?
Eher neu.
Ja.
Ja, also tatsächlich lieber, ja, Flohmarkt auch schön.
Jetzt bei den Tüchern hätte ich gedacht, so alte Leinentücher oder so.
Ja, wenn die ordentlich aussehen. Also es gab mal hier am Boxi eine, die hat tatsächlich wirklich schöne Leinsachen verkauft. Also wo, die waren preislich okay. Also wo du gesagt hast, es blutet mir nicht das Herz, wenn ich jetzt für eine Serviette 20 Euro, das macht ja keiner, ausgebe. Und die waren in Topform und da habe ich wirklich gerne ihr das Geld gegeben. Aber sonst ist das alles tatsächlich neu. Also es sind neue kleine Leinentücher meistens, weil die eine schöne Struktur haben. Und die Farben sind auch einfach schöner heute. Also eher so ein pastellig, nicht zu bunt. Also kommt natürlich auf den Stil an, den man hat. Es gibt auch Leute, die total tolle Sachen vom Flohmarkt holen. Mir fehlt da ein bisschen der Blick für, muss ich sagen. Besteck gerne vom Flohmarkt. Und dann kommt es aber auch auf die Preise an. Also wenn man in anderen Ländern unterwegs ist, da findet man viel schönere Sachen für viel bessere Preise als hier.
Was mir manchmal so auffällt auf Food-Fotos, sind so bestimmte Elemente, bei denen ich denke, die würde man nie, ich glaube, man würde die nie wirklich verwenden beim Essen. Zum Beispiel das rostige Messer.
Hm.
Du rollst so leicht mit den Augen.
Ja.
Das rostige Messer, es sieht wirklich schön aus, aber damit würde ich keine Butter schmieren.
Ja, darauf, also wenn du einmal einen Einlauf von einem Kunden dafür bekommen hast, dann machst du sowas auch nicht mehr. Also,
hattest du das schon?
Ja, ja, genau. Ja? Also sowas wie so, guck dir doch mal das Besteck an, wer isst denn damit? Und seitdem ist es tatsächlich, ist es zwar alt, aber es ist, sieht so aus, als ob man damit auch essen möchte tatsächlich. Also manche haben dann auch Teller, wo man sagt, okay, bisschen Patina ist ja ganz nett, aber das ist ein schwieriges Thema. Ich habe tatsächlich lieber neue Sachen von auch Keramikern, die irgendwie schnupplige Sachen machen. Es gibt dann natürlich so Sachen wie, die Teller sind meistens nicht so groß wie, also ich habe eher kleinere Teller bei mir im Studio und ganz unendlich viele kleine Schalen. Ich denke mir auch immer, für wen werden diese ganz vielen mini kleinen Schalen oder Löffel hergestellt. Letztens erst wieder einen Mini-Löffel gekauft.
Hab ich gesehen bei dir, ja.
Ja, genau, wo ich genau weiß, sieht super aus auf dem Foto, würde ich in Wirklichkeit nie benutzen irgendwie. Und oder diese ganz kleinen Schalen, wo dann im Bild, da kann dann super Salz drin sein oder Zucker oder Pfeffer oder Kräuter. Aber würde ich das auf den Tisch stellen? Wahrscheinlich nicht. Das muss ich ganz ehrlich so sagen.
Und es ist halt auch Kunst, ne? Also das ist halt, das ist, ich finde, das ist ja auch das Spannende bei Essensfotografie. Deswegen reizt mich das ja auch, weil sich das so hart an dieser Kante zwischen Alltag und eben doch Kunst bewegt. Und das kann halt so in eine der beiden Richtungen ausschlagen. Also auf Instagram prallen ja dann auch so diese Welten aufeinander. Wir haben ja gerade so ein Hotdog-Foto angeguckt und denken, ja, na gut, wie ein Hotdog kann man wahrscheinlich nicht so richtig hübsch fotografieren.
Nee.
Du hast gesagt, 99% deiner Sachen sind zum Essen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das jetzt aber auch eher schon so ein Trend durch Digitalfotografie, dass es schon wahrscheinlich auch wirklich eher zum Essen sind, die Sachen.
Ja.
Ja, du hast mal einen Vortrag gehalten, hast du, glaube ich, erzählt, wo du über Gipseis oder so gesprochen hast, ne, was so ein Klassiker war.
Genau, ich habe über, das war die Nerdnacht von Sarah Kuttner, da habe ich einen Vortrag gehalten über Oldschool-Food-Styling-Tricks tatsächlich und habe die neu fotografiert, drei Rezepte, die damals auch so benutzt wurden und habe halt geguckt, ob Leute heutzutage noch drauf reinfallen, wenn man so das Eis nach dem Rezept herstellt. Und stand dann im Studio und habe tatsächlich Puderzucker, Butter, damit es ein bisschen gelber aussieht für Vanilleeis. Puderzucker, Butter, Palmin, Kokosfett, Glukosesirup.
Und mir wird immer übler, ja?
Ja, ja, genau. Habe ich zusammengemischt und dann hatte das fast so eine Konsistenz wie Fondant. Also wenn man das so kennt für Kuchen zum Überziehen, so eine feste Masse. Und wenn man dann den Eiskugelformer reingedrückt hat, dann hat man relativ schnell gemerkt, ach, guck mal, da passiert ja was aussieht wie Eis. Da habe ich noch zerdrückte Kekse und Pistaziensplitter reingehauen, damit das aussieht wie
Hipster-Eis.
Keks-Eis. Genau, ja. Wie Hipster-Eis, genau. Und dann formst du diese Kugeln und die sind unfassbar schwer. Also dann auch hinzukriegen, dass die Waffel mit dieser unfassbar schweren Eiskugel stehen bleibt. Das war nicht so einfach. Und dann nimmst du dir Joghurt oder geschmolzenes Eis in der Farbe deines Fake Eises und pinselst an die Stellen, wo es zuerst schmelzen würde, pinselst so ein bisschen Joghurt ran, damit du halt einen Schein hast.
Ja.
Und das fühlt sich sehr, sehr merkwürdig an, das im Studio so zu machen. Andererseits, wenn wir heutzutage Eis fotografieren, dann steht halt das Set, das ist alles da. Man kann so geknülltes Papier in der Farbe der Eiskugeln erstmal mit in die Schale legen, damit man weiß, wie es aussehen soll. Und in dem Moment, also die Eiskugeln sind vorgeformt im Tiefkühler, in dem Moment, wo du das Foto machen musst, steht alles, du setzt die Kugeln rein und hast dann tatsächlich 10 Minuten, um das ordentlich zu fotografieren. Und das ist auch total okay. Also genauso mache ich das in den letzten Jahren und wir sind immer total gut zurechtgekommen. Es ist einfach Vorbereitung und Planung. Das aber zu sehen, dass man auch 3 Tage aus dem Studio gehen kann, wiederkommt und das Eis sieht einfach ganz genauso aus, das ist sehr gruselig, muss ich sagen. Und so wurde das aber eben früher gemacht, vor allen Dingen für so große Werbeproduktionen. Und das ist auch heutzutage, ist auch der McDonald's Burger auf dem Foto ist auch genau das, was es ist. Es sind nur am Set 200 Tomaten, wahrscheinlich nicht ganz so viele, aber es sind viele Tomaten, aus denen dann die Hero-Tomate ausgewählt wird. Es sind ganz viele Salatblätter da. Und es
die was für eine Tomate?
Die Hero-Tomate.
Was ist das?
Der Held. Und der Held.
Ah, okay, ja.
Genau.
Ist das ein Begriff, die Hero-Tomate? Oder?
Naja, so der Hero,
ja.
Produkt XY. Also ja. Auch am wenn Enten oder Gänse fotografiert werden für so Zeitschriften oder die halt so im Bräter liegen und wirklich top aussehen müssen, dann gibt es halt auch 3, 4 Enten am Set. Und davon wird dann, wenn die alle fertig sind, die Hero-Ente ausgewählt.
Gibt es vegetarische Food-Fotografen? Ich nehme mal an, dass von den Kunden her viele Aufträge kommen, die irgendwie Fleisch mit beinhalten. Ist jetzt so eine Vermutung einfach. Aber kennst du Kolleginnen, die einfach sagen, ich mache nur vegetarisches Essen?
Kenne ich tatsächlich niemanden.
Ja.
Und ich muss aber auch sagen, die Sachen, die ich fotografiere, sind meistens vegetarisch.
Einfach ergibt
weil,
sich einfach so.
Weil es sich so ergibt, weil die Foodstylistin, mit der ich arbeite, viele vegetarische Sachen macht. Ich habe einmal eine Grillproduktion gehabt. Also mit Fleisch und Grillsoße und so. Ansonsten werde ich für Mädchenthemen angefragt, um es mal ganz bescheuert zu sagen.
Was sind denn Mädchenthemen?
Ja, mir wurde mal gesagt, es ging so darum, eine Instagram-Nachricht gekriegt, ich finde deine Sachen so toll und ich arbeite für die Beef und ich sagte, ey, bitte, gib mir irgendwelche coolen Aufträge, wo man so dunkel und rough fotografieren kann. Und man so, ja, nee, es passt nicht so richtig. Und und das heißt, ich bin dann tatsächlich eher, obwohl ich privat oft dunkel fotografiere und mit viel Tüdelkram im Bild drin, sind so die Aufträge, die ich mache, doch eher ein bisschen fluffiger.
Glaubst du, das ergibt sich dadurch, dass wenn man weiß, es ist eine junge Fotografin, dass es so eine Art Vorfilter ist oder ergibt sich es einfach aus deinem bisherigen Portfolio?
Ja, ich fürchte fast. Weil
also,
ich versuch,
dass
ich
das ja. als, weil du eine junge Frau bist, ergibt sich das?
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bekomme dann eher so Anfragen eben genau dafür, obwohl ich halt so, beziehungsweise ich denke, es gibt eben auch so viele männliche Fotografen, die eher dafür dann in Frage kommen, um diese Fleischgeschichten zum Beispiel zu fotografieren. Ja, das ist total spannend, jetzt wo man so drüber nachdenkt und redet, fällt mir das erstmal auf. Es gibt aber auch, es ist schwierig tatsächlich so richtig dunkel zu fotografieren. Also das durfte ich letztens für einen Kunden machen und das macht einfach so viel Spaß. Da geht mein Herz auf, wenn du verschiedene Helligkeiten von Schwarz miteinander kombinieren kannst, aber dann eher mit Texturen und Strukturen und Licht und Schatten zu arbeiten, statt einfach nur ein ganz helles Bild zu haben, wo man dann sagt, naja, das ist jetzt halt ein Mädchenbild, um es mal ganz doof zu sagen. Aber das zu sehen, dass es Kunden gibt, die sich trauen, auch da zu polarisieren und zu sagen, wir möchten das eher dunkel darstellen, ist total super. Es gibt aber auch Situationen, wo der Kunde sagt, wir finden das toll, können es aber nicht machen, weil uns die Magazine das nicht abkaufen, weil es teilweise Magazine mit viel zu dünnem Papier gibt, wo du dunkle Fotos auf der nächsten Seite dann siehst.
Ah, okay.
Also es hat teilweise einfach praktische Gründe und das ist natürlich für manche Kunden dann das Ziel, wenn die dann über eine Agentur die Bilder in den Umlauf geben, dass die dann das vielleicht die 6 Weihnachtsrezepte in einem Weihnachtsspecial zu sehen sind oder so. Und das kann ich total gut nachvollziehen.
Ich habe es ja schon gesagt, deswegen bin ich, glaube ich, auch bei dir damals so hängen geblieben, weil das stach schon so heraus, dass es eben sehr dunkel ist. Und ich mag das auch sehr, dass das so dunkel ist. Du hast mir letztens auch einen Instagram-Account empfohlen, den ich gar nicht kannte, Krautkopf. Mhm. Die fand ich ähnlich dann auch Sinn von der Dunkelheit her. So,
genau.
Ne? Genau. Ja. Ich kann dir noch kurz erzählen, wie das bei mir mit Instagram in den Essensfotos war. Ich habe Instagram vor, ich weiß nicht wie viele Jahre, viele Internetjahre, ja dann auch irgendwann gemacht, weil das so langsam so Thema wurde. Und damals waren ja auch die Filter so krass, ist mir aufgefallen. Da waren ja so Polaroid und so. Und damals fingen die Leute schon an, ihr Essen zu fotografieren. Und ich habe das gehasst wie die Pest. Ich fand das so blöd. Ich glaube, es lag wirklich daran, dass die auch wirklich einfach alle furchtbar aussahen, diese Essensfotos. Da waren dann so eine Bratwurst mit Kartoffelbrei und dann noch so ein brauner Vintage-Filter irgendwie drüber. Mm. Und ich habe damals protestiert, indem ich nur verschimmeltes Essen fotografiert habe. Mhm. Damals hatten wir so eine Biokiste und leider haben wir es aber nicht geschafft, die aufzubrauchen. Ich ergab sich, dass wir ständig irgendwie verschimmeltes Essen hatten, was jetzt rückwirkend betrachtet, also es klingt schlimmer als es war, aber wir hatten halt bestimmt alle zwei Wochen mal irgendwas Verschimmeltes, eine verschimmelte Orange oder so. Hab das dann Schimmelgramm genannt. Und irgendwie, dann veränderte sich Instagram und die Bilder wurden langsam hübscher, so generell. Also ich hatte das Gefühl, dass so die, das so gestiegen ist. Und ich weiß noch, ich fand das irgendwie blöd. Und dann habe ich mit einem Freund drüber geredet und der hat gesagt, na, weißt du, denk doch mal drüber nach. Eigentlich ist doch so, dass so Apps wie Instagram die Hürde heutzutage deutlich senken, ein relativ gutes Foto zu machen. Das ist so ein bisschen demokratisiert. Es geht nicht um das perfekte Foto, wie eine Fotografin es machen würde, sondern um so ein, sagen wir, so ein Durchschnittslevel. Und eigentlich ist es doch was wie Science Fiction klingt. Es gibt plötzlich, jeder hat plötzlich die Möglichkeit, ein halbwegs gutes Foto zu machen. Und dann dachte ich so, ja, vielleicht bin ich auch einfach beleidigt, dass das jetzt jeder machen kann oder so. Wie geht dir das denn als Fotografin, dass jeder entweder die Möglichkeit hat, hübsche Fotos zu machen oder dass jeder kann? Oder wie wirkt sich das auf dich aus? Weil das hat ja was sozusagen, ne, wir haben ja schon drüber gesprochen, wie hoch wird Fotografie geschätzt?
Tatsächlich bin ich total frei und finde das total super, wenn Leute einfach die Sachen machen dürfen, die ihnen Spaß machen und die sie anderen Leuten zeigen wollen. Und da würde ich nie sagen, oh, das stört mich jetzt aber. Ich versuche mich da auch immer freier zu machen, auch was Kritik angeht oder Kommentare und alles Mögliche. Was ich eben ganz schön finde, ist, dass ich nicht einen Stil auf Instagram zeigen muss, sondern ich kann einfach meine Arbeiten, die ich für andere Kunden mache, dort zeigen und da eben so rangehen, dass ich hell, dunkel mischen kann, weil es mir total bewusst ist, ob ich ein Follower mehr habe oder weniger. Ich mag die Community und die Leute, die dahinter stecken. Und ich freue mich immer total, wenn ich Anfragen kriege über, wie fotografierst du das oder wie fotografierst du das? Und Leuten tatsächlich erzählen kann, wie ich das mache. Also, dass ich direkt am Fenster stehe. Der und der Himmel ist der Beste zum Fotografieren und habe auch überhaupt gar kein Problem damit, alle meine Tipps, irgendwie das, was ich gelernt habe in den letzten 5 Jahren, irgendwie da irgendwie mitzuteilen und finde das eben auch toll, wenn man dann sieht, wie Leute auch damit wachsen oder wenn man dann so runterscrollt in Instagram-Feeds von Leuten und dann sagt, ah wow, die sind noch nicht ganz da irgendwie, aber die beschäftigen sich damit und für die ist das eine Freude. Kommt ja natürlich auch immer drauf an, ob das dein Job ist oder nicht, ob du damit Geld verdienen musst oder nicht. Und wenn man aber irgendwie Essensbilder sieht von jemandem, der halt total gut kochen kann und total passioniert dabei ist. Ich freue mich darüber immer. Also ich finde das wirklich ganz toll, das zu sehen, dass Leute Freude daran haben, Dinge zu fotografieren, die ihnen Spaß bereiten. Wenn du immer noch Lust drauf hast, kannst du auch immer noch diese richtig schlimmen Essensbilder finden, die man irgendwie gefühlt vor 2, 3 Jahren eigentlich abgelegt hat. Aber die gibt's da immer noch. Und genauso gibt's eben Leute, die versuchen, ihr Essen schön zu präsentieren und sich da eben, keine Ahnung, wie du, dann setzt man sich am Wochenende hin und hat so diese 5 Minuten, wo man sagt, das muss jetzt schön gemacht werden und das ist ja auch wie eine kleine Meditation am Tage, wenn man sagen kann, ich möchte mich jetzt damit beschäftigen, weil es mir wirklich Spaß bringt, dann das Resultat auch zu sehen und zu, ist ja auch wie, bei dir ist es ja eher auch wie ein Tagebuch und dann kann man so nachverfolgen, wie sah denn das Sommerfrühstück aus? Ja, was hat man da gerne gegessen? Ach, ich mag das. Ich finde das gut. Die Leute sollen alles zeigen, was sie wollen und alles fotografieren, was sie wollen. Also man sucht sich ja als Betrachter, sucht man sich ja selber immer nur das aus, was man sehen möchte.
Sollte man.
Genau, man. Ja. Dafür gibt es ja auch diesen guten, wenn man jetzt auf Instagram ist, dieses See Fewer Posts Like This. Und dann mache ich alle Bikini-Inspo, die mir so gezeigt wurde, oder so Fitness-Inspo. Ich so, nein, ich möchte es einfach, essen und Hunde sehen.
Und Essen und Hunde, ja?
Essen und Hunde, und dann bin ich total zufrieden mit meinem Instagram-Feed. Ja. Ja.
Also ich bin auch ganz altersmilde geworden. Ich sehe das halt eben auch anders. Und ja.
Warst du damals aber so ein bisschen so pikiert, als Leute dann angefangen haben, schönere Bilder zu machen?
Ich musste Tatsache, also das ist jetzt auch selbstkritisch, diese Reflexion, ich musste da irgendwie drüber hinwegkommen, dass Fotografie erstmal nichts, von der Masse her erstmal nichts so Besonderes ist. Ja, dass sozusagen jeder kann jetzt plötzlich, hat die Chance, bessere Fotos zu machen, bis mir irgendwann eben bewusst wurde, auch durch dieses Gespräch, hey, das ist doch eine Utopie, das ist ja toll. Also eigentlich ist es doch schön, dass die Leute das können. Und eben auch, wenn jetzt jemand, der ist abends beim Essen und kriegt da, ich glaube, bei diesem Bratwurstbeispiel, bekommt diese Bratwurst und in diesem Augenblick sitzt der davor und riecht dieses Essen und der Moment ist schön, er hat wahrscheinlich einen unglaublich schönen Moment und macht dieses Foto und dieses Foto sieht, ich würde jetzt fast behaupten, unter objektiven Gesichtspunkten einfach blöd aus, wenn man sagt, okay, man kann Ästhetik schon so ein bisschen objektiv ja auch beschreiben, aber trotzdem ist es für ihn ein schöner Moment und dann sage ich mir, hey, dann, also früher hätte ich denn gedacht, was soll denn das? Und heute denke ich mir, hey, das ist sein schöner Moment und er versucht mir das mitzuteilen und er kriegt das bildlich nicht so hin, aber ist auch nicht so schlimm, weil trotzdem versucht er mich an diesem Moment irgendwie teilhaben zu lassen. Und deswegen sehe ich das heute anders. Also ich finde es schön, dass die Leute das ausprobieren können und ich würde auch, also für mich hat ja dieses auf Instagram, diese, also ich muss es nochmal erklären, weil vielleicht nicht alle auch wissen, die hier zuhören. Ich poste eigentlich immer am Wochenende, Samstag und Sonntag, immer ein Frühstücksfoto. Die sehen oft sehr ähnlich aus, also wirklich sehr, sehr ähnlich, wenn man da so durchscrollt, ist es fast so, dass man denkt so, hey, ist das wirklich ein anderes? Ich hatte schon mal überlegt, ob ich mein altes Frühstücksfoto einfach normal poste und gucke, ob es jemandem mal auffällt.
Ja, niemandem würde das.
Wahrscheinlich niemandem. Und das ist aber auch nicht, und auch das ist nicht schlimm, weil ich schreibe einfach immer was dazu, ist eher so ein Anlass. Aber wofür das sorgt, ist, dass ich am Wochenende immer ein schönes Frühstück mache. Also meine Familie ist es halt gewohnt, am Samstag und Sonntag gibt es ein schönes Frühstück. Und jetzt meine Kinder fangen auch schon an, Obstteller zu gestalten. Der 5-jährige Sohn fängt jetzt wirklich an mit Messer und das so rumzuschneiden und es sieht einfach schön aus.
Ja, ich habe das gesehen, die Blume war fast ordentlich
gelegt. Also 5 Jahre,
definitiv.
Ja, genau. Und das merkst du halt plötzlich, wie Kinder lernen dann plötzlich das Essen zu schätzen und das heißt, es Tatsache hat es einen relativ großen Einfluss auf mein Leben und am Freitag denke ich dann schon manchmal drüber nach, so okay, du musst am Wochenende hübsche Frühstücke machen, was kaufe ich denn ein? So, und Tatsache ist es für mich ein Anlass, sozusagen was Schönes zu haben. Letztens hatte ich auch so ein lustiges Interview mit dem Rewe Frauenmagazin. Ich weiß gar nicht, wie ich es verlinkt habe, das war sehr lustig, wo ich dann auch über Frühstücksfotos geredet habe und so und wo es auch nochmal darum ging, weil das manchmal die Kritik, die kommt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, so ja, das ist ja nur so gestelzt und fake und ich muss sagen, nee, also Tatsache, so sieht halt wirklich das Frühstück aus und ja, drumherum ist es vielleicht alles unordentlich, die Wohnung, aber dieser Moment, wo du dich an den Tisch setzt, ist es schön. Ja, und deswegen halte ich es auch für legitim, dann eben fotografisch wirklich nur das herauszunehmen, wo du dich in dem Moment irgendwie drüber freust. Also das ist sozusagen so meine, da hat sich das total verändert von mir, von Schimmelfotos auf Instagram und die sind immer noch da. Tatsache, wenn man ganz weit zurückscrollt, ist katastrophale Fotos. Aber die habe ich auch extra da gelassen, damit man so sieht, wie man sich so verändert. Und jetzt kommen immer die Obstteller. Wobei ich jetzt auch schon anfange, immer nach Frühstücksrezepten zu suchen, um auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen.
Ich wollte dich noch fragen, wie das für dich ist mit den Leuten, die dann kommentieren über bestimmte Dinge. Hast du das manchmal, dass Leute dann sagen, wie, sowas esst ihr? Oder also diesen Schritt zu weit gehen?
Im Netz treffen Leute aufeinander, die für sich entschieden haben, für was Bestimmtes einzustehen. Eben, es gibt jemand, der ist Veganer, jemand, der ist Vegetarier. Jemand sagt, ich nehme das nicht und ich nehme das nicht. Und das finde ich prinzipiell, erstmal gut, für was einzustehen. Wenn jetzt die Leute aber aufeinandertreffen und dir mit so einer verbissenen Haltung das überziehen, statt vielleicht auch einfach freundlich das zu erklären und zu sagen, hey, vielleicht ist das auch für dich was. Zum Beispiel habe ich letztens eine ganz freundliche E-Mail bekommen. Bei uns gibt es immer Mozzarella. Und dann hat mir eine Frau eine Nachricht geschickt und hat gesagt, du, ich habe letztens gelesen, In Italien sind die Zustände, wie Büffelmozzarella entsteht, teilweise katastrophal. So, mhm. Hat auch einen Artikel mir verlinkt dazu, den habe ich gelesen, dachte so, oh krass, das wusste ich gar nicht. Mhm. So, und dann hat sie auch extra noch so geschrieben, ich hoffe, das war jetzt nicht übergriffig. Also habe ich gesagt, nee, danke, also weil jetzt kann ich mir selber damit ein Bild machen, kann überlegen, kann gucken, wo kommt der eigentlich her, wie kaufe ich es eigentlich, ich versuche schon Sachen halbwegs bewusst zu kaufen. Aber es gibt auch andere Sachen. Mir fällt jetzt eigentlich nur eher von meiner Frau was ein. Bei meiner Frau war das so, die hatte, um mal so ein Beispiel zu geben, die hatten ein Foto von der Jacke gepostet, und da war so ein Fellrand dran. Dann kam der Kommentar, oh, das ist Tierfell. Und dann hat sie gesagt, nein, das ist ein Jackenhersteller, die machen keine Tierfelle. So, das wurde gemessen und das ist immer fake. Und dann hat sie gesagt, nein, hier, die haben unterstützen sogar eine Aktion gegen Tierfelle. So, mhm. Dann kam der nächste Kommentar, ja, das ist aber trotzdem schlimm, weil damit unterstützt man nämlich, dass die Menschen denken, es sei Tierfell, und damit unterstützt man, dass die Leute doch Tierfell haben. Und du sagst, okay. Und dann kam als nächstes, aha, wenn es aus Kunstmaterial ist, dann ist Mikroplastik. So. Und dann saßen wir plötzlich da und dachten, scheiße, was kann man denn jetzt überhaupt noch anziehen? Und da merkt man, dass man schwer den, also du kannst sowieso nicht den Weg finden, um es allen gerecht zu machen. Worauf ich verzichte, manchmal, das ist wirklich selten, gibt es bei uns Fleisch, also ich vor allen Dingen und der Babysohn, der will jetzt ein Würstchen und dann kriegt er das auch. Die großen Kinder wollen es eigentlich selten. Darauf verzichte ich, das auf die Fotos zu machen, aus einem einfachen Grund. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die Vegetarier sind, dass denen das einfach nicht besonders angenehm ist, Fleisch zu sehen. Und da mein Kanal relativ fleischfrei ist, es gibt manchmal so ein Burgerfoto auch, aber es gab es ganz selten, ist das so ein bisschen so Rücksichtnahme. Ich denke, ich muss jetzt nicht an den Frühstückstisch noch in die Mitte diese eine Wurst, die irgendwie gegessen wurde. Und das ist so, kommt so einmal im Quartal vor oder irgendwie so. Was wir öfters mal essen, sind so Fleischersatzprodukte, die aussehen wie Fleisch. Und die lasse ich auch aus dem Foto weg, weil da wäre der Erklärbedarf zu hoch, weil die sehen ja täuschend echt aus. Ja. Und dann zu sagen, nee, das ist jetzt aber vegetarische Wurst und so. Also Tatsache, es ist so Wurstzutaten zum Frühstück, das lasse ich eben ganz selten, wenn es da ist, weg, oder wenn es mal ein Ersatzprodukt ist, lasse ich auch weg. So einfach, weil ich dann keinen Bock habe.
Ja. Ist ja auch optisch kein Highlight.
Es ist, ne? Das wäre das nächste, ist optisch kein
kannst Highlight. Ja, kannst ja ganz einfach sagen, es ist eine optische Entscheidung für deine Fotos.
Obst ist Tatsache deutlich fotogener. Aber deine ursprüngliche Frage war ja genau, gibt es so Kommentare? Ja, die gibt es. Ja. Mittlerweile bin ich da, ich ignoriere das entweder oder antworte unglaublich schnodderig einfach zurück mit so Berliner Fresse.
Ja.
Also ich sage jetzt nicht halt die Klappe, aber das ist so, das scheint vielleicht dann manchmal auch durch.
Ja.
Das finde ich, wobei ich ganz gut. Ne, aber ich will wirklich betonen, ich finde das durchaus richtig und ich stehe ja auch ein für bestimmte Sachen und es gibt auch Themen, wo ich der Meinung bin, die sind gar nicht so sehr verhandelbar, sondern da kann man auch Tatsache wirklich objektiv der Meinung sein, dass es richtig oder falsch ist. Aber bei vielen, man schafft es halt nicht, sich für alles zu engagieren. So, aber ja, man kann, man kann sich aber durchaus auf Themen aufmerksam machen. Das finde ich schon. Ja, und wenn zum Beispiel jemand fragen würde, sag mal, warum bist du kein Vegetarier? Das fände ich zum Beispiel nicht übergriffig. Würde ich denken, okay, könnte ich darauf antworten. Aber wenn jemand sagt, du bist ein schlimmer Mensch, dann wäre mir das zu viel.
Ja,
und wie ist das bei dir?
Da ist tatsächlich, dass es auch meistens so über diese Fotografie geht oder um diese Fotografie, hält sich das in Grenzen. Also da kommentieren die Leute dann eher, das sieht lecker aus, das Geschirr ist schön, schönes Glas, schöner Untergrund, das kommt dann eher irgendwie zu tragen. Aber man sieht das ja auch bei anderen, wie damit umgegangen wird oder wie welche Kommentare kommen oder wo man manchmal denkt, die Leute schalten ihr Gehirn ab, wenn sie Instagram aufmachen oder ins Internet gehen oder so und manchmal Fragen stellen, wo ich dann gerne einfach ein Let me Google that for you Link zurückschicken möchte, weil es so offensichtlich ist. Und das finde ich eher, das ist so eher bei mir, wo ich dann manchmal denke so, ach ja, man, wenn man googelt, wo es die kleine Flasche mit Bügelverschluss oder kleine Flasche mit Bügelverschluss googelt, dann findet man tatsächlich 10.000 Ergebnisse dafür und muss nicht die Person fragen. Manchmal ist das gerechtfertigt und dann freue ich mich auch darüber zu sagen, der Teller ist von einer Keramikerin aus Rostock oder irgendwie sowas. Aber so grundsätzlich ist es nicht so übergriffig tatsächlich. Also wo ich sage so, ach, ich möchte mich jetzt dazu nicht auseinandersetzen.
Du hast keinen Lifestyle-Kanal.
Ja, ganz
ne?
Genau. Das ist total super. Ich zeige das Essen und die Leute sagen, sieht das lecker aus. Und manchmal bringe ich noch eine Meinung mit rein, irgendwie in die, also ich möchte halt, dass die Leute auch ein bisschen was mitnehmen. Ich möchte nicht nur Essen posten, sondern auch auf Dinge aufmerksam machen oder darüber sprechen oder Tipps und Tricks zeigen, wie ich jetzt bestimmte Sachen fotografiere. Und da bekommt man dann manchmal so Nachrichten, wo man denkt, ja, das kannst du ja auch sparen. Also da, oder
sag mal ein Beispiel.
Wenn man irgendein Produkt zeigt, wo die Leute eigentlich genau wissen, dass man damit lange arbeitet, wie zum Beispiel ein Programm, was ich benutze, um Bilder hochzuladen, dann zeige ich das gerne, weil das von Freunden entwickelt wurde und weil ich das seit Jahren nutze und total fest davon überzeugt bin, dass das beste Programm ist, um Bilder zu übertragen für Fotografen. Und wenn man dann so eine E-Mail bekommt mit, sponsored, wo die Person sich nicht mal, oder ja genau, solche Sachen, wo die Person komplett vergisst, es sind dann meistens sehr junge Leute, dass sie mit einem Menschen schreiben, die dann einfach nur schreiben, wie bearbeitest du denn, hast irgendwie das Foto oder so. Und dann denkt man sich so, ja, man kann aber auch Hallo schreiben und irgendeinen kleinen Text, also don't be a dick.
Also Anfragen habe ich auch öfters, wo so relativ stark eingefordert wird, dass ich Rezepte poste. Und das irritiert mich immer ein bisschen, weil die Essenssachen, über die ich dann eben auch mal schreibe, sind immer relativ einfach. Also dann schreibe ich mal, ich habe jetzt mal One-Pot-Pasta ausprobiert. Und dann, also egal über welches Essen man schreibt, irgendwer fragt immer nach dem Rezept. Und mich irritiert das, weil ich setze mich halt hin und google nach Rezepten und meine Google-Suche sieht immer aus Rezeptname minus Chefkoch. Ja, das ist so. Rezeptname minus Chefkoch, weil wirklich, also Chefkoch ist für mich echt ein rotes Tuch. Und dann gucke ich meistens so ganz blöd nach Webseiten, da sind ja immer so Sterne neuerdings.
Ja, ja, genau.
Genau.
Ja,
und dann gucke ich, immer, was halt so 4,5 bis 5 Sterne, wo auch immer diese Sterne herkommen.
Ja, genau, das ist ja völlig egal.
ich will das gar nicht wissen. Tatsache gucke ich ganz gerne redaktionell aufbereitete Rezepte an. Also das ist so ein bisschen, wo ich mich dran orientiere. Und dann schreibst du halt irgendwie, ich habe jetzt das und das ausprobiert. Ja, was kannst du mal das Rezept posten? Und nun ist es ja auf Instagram auch ein bisschen schwierig, weil du kannst keine Links posten und so. Und dann denke ich so, und dann habe ich zum Beispiel jetzt schon oft erzählt, dass ich Selbstmachsalat mache. Selbstmachsalat habe ich auch erklärt eigentlich, ist, koch Kartoffeln und pack Schafskäse, Mozzarella, was auch immer. Und dann, ja, kannst du mal ein Rezept dazu posten? Ich denke so, ja, aber der Witz davon ist, dass es kein Rezept gibt. Also,
ja, ganz genau.
Und da gibt es ja Menschen, die fragen dann immer wieder nach und da bin ich dann auch irritiert, so von dieser fehlenden Transferleistung, aber vielleicht brauchen manche Menschen es einfach.
Ja, ich glaube, ganz viele haben einfach nicht diesen, denken nicht so abstrakt im Sinne, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich gucke mir ein Rezept an und gucke, wie wird es gemacht, wann kommt der Sellerie dazu und um mal so einen groben Ablauf zu bekommen. Und dann tüdel ich mir das so um, wie ich das brauche oder wie das für mich ganz gut ist oder was ich gerade da habe.
Vielleicht haben die Menschen auch nicht genug Zeit.
Genau,
dafür,
es gibt ganz viele Leute, die gar nicht so sehr drin sind im Kochen und im, sondern die tatsächlich dann sagen, okay, ich brauche jetzt ein Rezept dafür, damit ich genau weiß, was ich einkaufen muss und damit ich das so und so umsetzen kann.
Ja. Genau, also mein Kritikpunkt ist auch wirklich nicht, dass Menschen Rezepte brauchen. Ich brauche die ja auch. Mein Kritikpunkt ist nur manchmal, dass man, das Internet ist halt wirklich,
also
the Internet was made for Kochrezepte.
Ja.
Und man muss wirklich einfach nur einmal suchen. Aber wahrscheinlich ist es für Menschen dann eben wichtig, dass du ihnen dann das eine Rezept empfiehlst. Eigentlich ist es ja auch schön, dass sie dich fragen, aber wenn das halt so pushy kommt, dann nervt das.
Ich glaube, ganz oft vergessen Leute auch, dass man da, für mich ist Instagram halt Arbeit. Also ich hab da auch ganz, ganz viel Kontakt zu ganz lieben Leuten, mit denen ich mich unfassbar gut verstehe und als Freunde bezeichnen würde und hab darüber dann eben auch Kontakt mit denen. Aber ansonsten ist es tatsächlich für mich Arbeit, zu kommentieren und es steht auf der To-Do-Liste dann drauf, ob ich irgendwie Lust habe, was zu posten oder nicht. Und aber sonst ist es für mich halt nicht Entspannung oder so. Das heißt, in dem Moment, wo ich da wo ich zum Beispiel hier sitze und arbeite und E-Mails beantworte oder so und dann zu Instagram gehe, dann ist das für mich die Zeit, die ich da verbringe, um Leuten Sachen rauszusuchen und um das dritte Mal zu schreiben, bitte postet nicht mein Foto ohne Credit oder irgendwie Leute, die einfach Bilder nehmen oder irgendwie Fragen haben oder ja, irgendwie diese ganzen Mails, die man dann da beantwortet, das ist für mich dann Arbeitszeit auch tatsächlich. Also so versuche ich das zu sehen. Und manche Leute haben nicht, für die ist das Spaß, glaube ich, und die sehen dann gar nicht, dass es tatsächlich viel Zeit kostet, dann nochmal, man möchte ja auch eine nette E-Mail zurückschreiben und eine informative E-Mail zurückschreiben und ich möchte immer eher produktiv antworten und nicht sagen, ja, dazu kann ich dir jetzt nicht helfen, so, sondern wenn ich neues Geschirr auf einem Foto zeige in einer Insta-Story und Nachrichten bekomme mit, wo kann ich das kaufen, dann kann ich einerseits sagen, ja, bei Laden XY hier im Kiez oder was die Person in, keine Ahnung, ich glaube aus Indien, kann damit halt überhaupt nichts anfangen. Sondern dann setze ich mich hin und suche nochmal die Namen der Firmen raus und gucke, ob ich dazu noch eine Webseite finde und schreibe das. Und es sind dann aber auch irgendwie nochmal 10 Minuten, die davor drauf gehen. Und wenn dann manchmal nicht mal ein Danke zurückkommt, dann sagt man sich auch, okay, war schön mit dir zu reden. Ja.
Du hast ja schon drüber gesprochen, dass du deine richtige Ausbildung dann beim Letteverein gemacht hast hier in Berlin. Für mich klingt der Name Letteverein immer so merkwürdig. Weißt du, warum der Letteverein Letteverein heißt?
Weil darüber habe ich mal ganz viel gelesen, wurde von dem Herrn Lette gegründet als Ausbildungsstätte für junge Frauen tatsächlich. Also 1890 irgendwie. So, und das heißt, es wurden verschiedene Ausbildungsberufe angeboten und also auch Hausfrau, Küchenkraft, alles Mögliche.
Das passt jetzt ironisch lustig zu Essensfotos
machen. Ja, ganz genau, ja. Das ist tief verwurzelt, man merkt das schon, ja. Nee, und ich glaube 1910, irgendwann so, also sehr, sehr früh kam die Fotografie dann schon dazu und wurde da ausgebildet. Und man die haben jetzt mittlerweile 3 künstlerische Richtungen, Grafikdesign, Modedesign und Fotodesign.
Und da können nur Frauen?
Nein. Okay. Heutzutage ist das für jeden offen tatsächlich. Und aber auch ganz viele andere Sachen, also wie MTA, medizinisch-technische Assistenz, dann aber auch eben ganz klassisch Haushaltskräfte, die dann jeden Tag die Mensa unten schmeißen und da kochen oder lernen zu putzen und Metallographie und irgendwie biologische Richtungen. Also es ist total spannend. Man hat dann da seinen eigenen abgeschlossenen Kosmos auf seinem eigenen Stockwerk und ist da total mit sich selber beschäftigt und sitzt dann in Jogginghose in der Dunkelkammer den ganzen Tag irgendwie bis abends. Und für mich war das aber so ein Ding, die Fotografie wird ganz praktisch beigebracht. Ich war nie so der Künstlertyp, der sagt irgendwie, hier sind meine Füße in der Dusche und das war, als ich und mein Freund uns fast getrennt haben oder ne, es gibt ja so diese Art der Fotografie, wo alles 10 Bedeutungen hat. Und für mich war es immer ganz wichtig, da irgendwie irgendwas Praktisches zu lernen, weil ich einfach gerne auch Handwerker bin. Und der Letteverein bietet eben das, also diese komplette Ausbildung mit dem Schwerpunkt, das praktisch zu lernen. Und gleichzeitig wird aber auch ganz viel Theorie gelehrt. Fotogeschichte, Bildgestaltung, wo du tatsächlich 3 Jahre lang einmal die Woche für 1,5 Stunden nur Bilder irgendwie anguckst und von links oben bis rechts unten durchgehst und versuchst, sie so zu erklären, als ob du es zu einem Blinden erklärst. Also du guckst dir so viele Bilder an, ob es durch alle Jahrzehnte durch und dadurch wird dein Auge auch einfach geschult. Also heutzutage, ich gucke mir auf Pinterest unfassbar viele Fotos an täglich und suche da eben nach Inspiration und meine Augen werden aber nicht müde, weil ich eben irgendwie da auch ganz gut geschult bin, würde ich sagen. Und Lette war halt dieses Riesenziel, wo ich unbedingt hin wollte, weil ich genau wusste, okay, da bist du dann halt Handwerkerin, wenn du da rauskommst. Und
du wolltest nicht abstrakte Künstlerin sein.
Genau, richtig, ja. Denn ich wollte auch nicht diesen Beruf erlernen, dann in so ein kleines Fotostudio zu gehen und da eine Ausbildung zu machen. Also ich brauchte da schon diesen, ja, also es war wirklich eher Studium als Ausbildung. Es war im ersten Jahr hatte man wirklich überhaupt keine Zeit für irgendwas anderes. Und das macht es auch so besonders. Also es war auch, ich weiß nicht, warum ich angenommen wurde. Es gab, glaube ich, 500 Bewerber in meinem Jahr. Und wir waren dann 35 Leute, glaube ich. Und dann da zu sitzen und zu denken, ich kann eigentlich überhaupt nichts, aber irgendwas scheinen die zu sehen. Oder irgendwie, vielleicht brauchten sie auch noch den Platz voll. Aber das war für mich
immer schön tief stapeln.
Ja, genau. Aber das war, ja, ich saß im Bewerbungsgespräch und habe gesagt, total okay, wenn ihr mich dieses Jahr nicht annehmt, ich sitze dann nächstes Jahr wieder hier. Und dann haben sie Angst bekommen und dann müssen wir das jetzt machen. Aber ja, das war ganz toll für mich. Ich mochte diese Zeit sehr gerne und habe mich eher auf Porträt dann auch fokussiert.
Genau, du hast da gar keine Essensfotografie gemacht.
Gar nicht,
ne?
Überhaupt gar nicht. Alles, was so Stillleben-Fotografie war, fand im Studio statt mit künstlichem Licht. Also überhaupt kein Tageslicht und das hätte man vielleicht sich selber auch beibringen müssen, aber war für mich damals überhaupt gar keine Option, dass es Stillleben-Fotografie mit Tageslicht gibt. Und ja, und ich fand das ganz toll. Ich bin staatlich geprüfte Fotodesignerin, wurde in den letzten Jahren nicht einmal nach meinem Abschluss gefragt, genauso wie es ist, habe aber eben ganz viel da mitgenommen und ganz viele tolle Leute kennengelernt und war auch, glaube ich, einer von denen, die, wo alle Dozenten dachten, naja, die wird eh keine Fotografin, die studiert jetzt nochmal was anderes und hier sitze ich.
Schön.
Ja.
Du hast eben den Begriff Stillleben gesagt. Darüber habe ich auch nachgedacht, als ich nochmal so über Essensfotografie sinniert habe, dass mich das ja eigentlich erinnert an so alte niederländische Essensstillleben. Das war ja auch so ein ganz klassisches Bildmotiv, ne? So, so ganz viel Obst und so. Hast du da mal drüber nachgedacht oder hast du dir auch so gemalte Bilder alter angeguckt? Spielt das eine Rolle für dich?
Ja. Tatsächlich. Also ja? Vor allen Dingen für eher, wenn man so in bestimmte Richtungen geht für Fotostrecken, wo man jetzt weiß, okay, damit möchte man tatsächlich an diese Zeit erinnern, zum Beispiel oder beziehungsweise die Fotos sollen so aussehen wie alte Stillleben, wo man dann guckt, liegt das Brot vor oder hinter den Trauben, wo stehen die großen Flaschen, also wie ist ein Bild aufgebaut, damit das Auge angenehm durch das Bild geführt wird, wenn man sich das anguckt und auch mal irgendwie Freiräume hat, damit man sich tatsächlich das Auge ausruhen kann, um es mal ganz blöd zu sagen. Und um Höhe, Tiefe zu gestalten, da guckt man sich dann schon so Sachen an und überlegt, wie würde ich das jetzt übertragen, wenn ich die Zutaten da hätte und genau.
Erkennst du da als heutige Digitalfotografin in diesen alten Ölgemälden? Also erkennst du da was wieder, wo du sagst, ah, ich verstehe, warum der das so gemacht hat, weil ich würde das heute ähnlich machen. Also erkennst du da so eine handwerkliche Kollegialität?
Wahrscheinlich, ja. Also ich denke, ganz oft ist es ja auch Gefühl, oder das, was man selber schön findet. Und manchmal sind es dann doch eben Sachen, wo man genau weiß, wenn das jetzt im goldenen Schnitt steht oder wenn da jetzt leer ist, dann ist das einfach total angenehm, sich das anzugucken. Und ich denke da, ich habe auch letztes Jahr mit einer Dozentin gesprochen und wir haben darüber geredet, dass es für Fotografie, dass es so ein junges Medium ist, dass es eigentlich gar keine richtigen Designrichtlinien für Fotos gibt. Das kommt alles aus dem Grafikbereich, also alles aus der Malerei oder aus dem Grafikbereich, wie wir das jetzt auf Fotos übertragen meistens. Also wenn zum Beispiel wenn man eine Linie hat von links oben, die sich nach rechts unten irgendwie durchzieht, wenn man zum Beispiel ein Brett hinlegt, was sich durchs ganze Bild streckt. Wenn das von links oben nach rechts unten geht, dann ist das eher negativ zu bewerten, weil man das Gefühl hat, es geht runter und es zieht einen runter. Und das kennt man eigentlich so aus der Malerei oder aus der Grafik, wenn irgendwelche Plakate gestaltet werden. Wenn man es aber andersrum hinlegt, dass es irgendwie nach oben steigt, dann fühlt sich das plötzlich ganz positiv an. Also sowohl für den Betrachter als auch für den Fotografen. Und daran orientiert man sich dann schon. Aber das kommt definitiv aus dieser Richtung Malerei. Und das, was man dadurch als schön oder angenehm empfindet, wenn man ein Bild betrachtet.
Du hast vorhin schon mal ganz kurz in so einem Nebensatz erwähnt, dass du nach deiner Ausbildung, also bei der Wemlette-Verein, erstmal gar nicht fotografiert hast, sondern was anderes gemacht hast.
Genau.
Du hast mir das so angeteased, das klang so ein bisschen nach Wilder Westen.
Ja.
Erzähl doch mal, was hast du ein Jahr lang gemacht?
Genau, ich habe ein Jahr fast gar nicht fotografiert, weil ich überhaupt keine Lust hatte auf Menschen und Leute und Porträts und Mode, sondern habe ein Hobby dann eben irgendwie in den Ring geschmissen und habe ein illegales Kuchenbusiness hier in Berlin gegründet.
Darf man das jetzt so sagen
im Podcast? Ja, ich denke jetzt, wo das alles durch ist, ist das in Ordnung. Aber damals hatte ich tatsächlich kurz, also manchmal echt Schiss, dass ich irgendwie, dass jetzt jemand kommt und sagt, Frau Goethe, Sie backen hier in Ihrer Einraumwohnung 7, 8 Kuchen die Woche für andere Leute und kriegen ein bisschen Geld dafür.
Also du hast Kuchen verkauft.
Richtig, ich habe amerikanische Motivtorten gebacken.
Amerikanische Motivtorten. Was ist denn eine amerikanische Motivtorte?
Das sind die ganz so mit Fondant bedeckt sind und teilweise so Gesichter haben oder irgendwelche Blüten drauf aus Sugar Paste, also so einer bestimmten Zuckerpaste geformt. Und habe das als Hobby gehabt. So neben meinem Abschlussjahr habe ich das nebenbei gemacht und habe dann das so Vollzeit gemacht, also und habe dann ein paar Sachen auch ab und zu fotografiert, aber auch nicht so richtig. Und habe für Freunde anfangs und dann irgendwann auch für Freunde von Freunden und dann rief man eine Galerie an, die für irgendeine Eröffnung irgendwie Kuchen brauchten. Habe ich Kuchen gemacht, ausgeliefert und also tatsächlich alles auch gebacken, Marmelade selber gemacht und mir eben bestimmte, so diese amerikanischen Motive, also so diese Vorbilder gehabt und dann die Rezepte probiert und gemerkt, wenn man davon 2 Cupcakes isst, dann kriegt man aber, dann sitzt man mit Diabetes da, weil das nur Zucker und Butter ist und habe mir das eben dann so umgemünzt auf Rezepte, die eben ein bisschen fruchtiger sind und nicht ganz so süß und genau, und hatte da Spaß dran, aber irgendwann merkt man eben auch, das kann, entweder muss das Hobby zum Beruf werden oder ja, man muss irgendwie weiterkommen.
Also und zum Beruf im Sinne von, dass man eine große Küche braucht.
Richtig, und genau, oder sich in einem Café einmietet oder dass man irgendwie andere Distributionswege findet und das nicht nur aus der heimischen Küche mit dem Gasofen macht.
Gab es auch mal, einen Unfall, ist dir mal so auf dem Lieferweg irgendwie? Ja,
ja, tatsächlich. Also, und das war ganz schlimm, weil ich habe echt Rotz und Wasser geheult, als ich nach Hause gekommen bin, ne? Weil das ist ja so, wie man sich präsentiert. Aber ich habe einen Kuchen gemacht für Angelika Taschen. Die hat den Taschenverlag. Und das sollte ein Kuchen werden mit Fondant und oben sollte ein Herz drauf sein, weil das für irgendein, ich weiß nicht, ob es Geburtstag oder irgendein Jubiläum war. Und habe damals gedacht, eigentlich, wenn man, sobald man auf eine zweite Etage geht beim Kuchen, steckst du in die unterste Schicht, also sozusagen die erste Etage, steckst du Schaschlikspieker rein oder Strohhalme, dass wenn du die zweite Schicht aufsetzt, dass das Gewicht abgefangen wird und übertragen wird. Ich hatte aber eben nur oben drauf, also ich hatte einen geraden Kuchen, der zylindrisch aussah. Und oben sollte ein kleines Herz drauf, auch mit Fondant. Und ich dachte, ne, das ist nicht so schwer, das ist völlig in Ordnung. Und setzte das rauf und kühlte das auch alles. Und der Kuchen hatte Streifen an der Seite aus Fondant, ganz dünn in verschiedensten Rot- und Weißtönen. Und ich war total happy und perlmutt und saß den irgendwie 3 Tage dran in diesem Kuchen und saß dann im Auto und bin da hingefahren und mit jedem Meter mehr sank der Kuchen zusammen und die Streifen am Rand, sie wölbten sich so und ja, und ich habe versucht, den so zusammenzudrücken und mit einer in ihre Wohnung gekommen und dann so, Überraschung, sagte der Auftraggeber. Und ich stand da mit diesem Kuchen und er sah okay aus. Alle haben sich gefreut. Das war, ja. Der wurde angeschnitten und dann war er innerhalb von 10 Minuten weg. Aber dieser Weg von hier bis zu ihrer Wohnung, was auch nicht so richtig weit war, im Auto zu sitzen und zu merken, es verlässt einfach, also tatsächlich 3 Tage Arbeit sinken mir gerade zusammen. Das war ganz schlimm.
Ich kenne sozusagen eine Gegengeschichte. Wir haben einen Kuchen bestellt zum Geburtstag eines unserer Kinder und ich sollte den abholen und ich wusste nicht genau, was das ist und bin dann da zur Bäckerei gefahren, habe gesagt, ja, hier für Mirau Geburtstagskuchen, okay, und dann haben die mir den so gegeben. Ich habe so kurz raufgeguckt, da war so eine 8 oder so obendrauf, aber ging gar nicht um 8. Geburtstag. Ich dachte so, ach, so Unendlichkeit. Ich fahre nach Hause und unterwegs ruft mich meine Frau ganz hektisch ganz oft an und sagt, du musst wieder umdrehen. Das war eine Hochzeitstorte. Oh. Sie haben dir die falsche Torte gegeben. Und ich dachte natürlich, das war kein Unendlichkeitszeichen, das sind 2 Ringe gewesen.
Oh Gott.
Und alles ging gut. Ich bin dann wieder zurück mit sehr viel Lachen, habe den abgeliefert und habe dann die richtige, auf der nämlich Eisenbahnen drauf waren.
Ja.
Genau. Aber ich dachte mir, wie denen das Herz in die Hose gerutscht ist.
Ja, aber hallo, oh Gott. Wahrscheinlich noch überlegt, wie können wir die Eisenbahn als Symbol für Zug ins Glück verkaufen.
Genau. Ja, genau. Also, aber es ist lustig, wie ich überhaupt nicht drauf gekommen bin, dass das Ringe sind. Und ich dachte, ja, okay.
Hast du gleich den kleinen Kritikbogen ausgefüllt und gesagt, so, bitte arbeiten Sie an Ihrer Ringdarstellung. Es sieht so unendlich aus.
Ja, Tatsache war es ein bisschen wulstig. Das war, aber das war, da musste ich wirklich sehr lachen. Ich wollte noch, bevor wir über Serien reden, wir sind nämlich schon relativ weit fortgeschritten, wollte ich noch mal ganz kurz mit dir über den Finger sprechen. Du bist nämlich nicht die Erste hier mit einem Magnetimplantat.
Ach, sehr schön.
In einer der allerersten Folgen, als nämlich noch Männer hier zugelassen waren, war der Stefan Urbach bei mir. Der hat auch einen Magnet im Finger. Und weil die meisten wahrscheinlich die Folge nicht gehört haben, können wir auch noch mal drüber reden. Du hast in welchem Finger ein Magnet?
In dem schwächsten Finger der schwächeren Hand,
genau.
Also in meinem Ringfinger der linken Hand.
Was, glaube ich, ein typischer Finger ist, um das zu machen. Genau. Da hast du vorne in der Kuppe einen Magnet drin, den hast du dir einsetzen lassen. Und warum tut man das?
Weil man davon fasziniert ist.
Ja.
Ein Freund hat mir das gezeigt im Sommer 2014 und ich fand das ganz schlimm und dachte, wer macht denn sowas? Und kannte das einfach bis dahin nicht und war dann aber so fasziniert davon und konnte nicht aufhören, daran zu denken und dachte mir, okay, es sieht keiner, es hat keine Auswirkungen tatsächlich auf keine Karten, auf keine Chips, auf
also keine negativen Chips.
Ja, genau, richtig, genau, es hat keine negativen Auswirkungen. Am Flughafen wird man nicht rausgezogen deswegen und habe dann für mich entschlossen, dass ich das so lustig finde, dass ich das auch möchte.
Was hat es denn, das muss man glaube ich noch erklären, was macht das denn mit dir, also warum setzt man sich ein Magnet ins Finger?
Um seine Freunde zu beeindrucken, Bartrix. Nein, aber also man kann, der Magnet ist sehr, sehr schwach, also er kann 1 Cent, 2 Cent Münzen halten, Büroklammern, Bierdeckel, also Kronkorken. Und dann hört es auf. Er dreht sich lustig, wenn man an einen anderen Magneten kommt. Ich kann damit mein iPad ausschalten.
Weil der so einen Magnetsensor
richtig,
hat.
Richtig, genau. Ne? Ich muss nur so rüberwischen.
Ja, okay. Das ist schon mal dann applied. Ne? Ja.
Genau. Und eigentlich ist es dafür da, um sich eine Art neuen Sinn anzutrainieren. Denn der Magnet fängt an zu vibrieren, wenn man an andere Magnetfelder rankommt, also so Stromkreise oder so. Und dann vibriert er ganz leicht. Ich kann das immer so beschreiben, als ob jemand durch einen Strohhalm oder sehr gezielt auf den Finger raufpustet. So fühlt es sich für mich an, wenn er ganz, ganz sehr, sehr leicht vibriert. Und genau, und es gibt tatsächlich Leute, die das nutzen, um den Kopf damit zu verbinden. Also sozusagen, man hat eine Sensation im Finger, der Kopf springt da an und man kann dann sozusagen sich diesen sechsten Sinn antrainieren.
Hast du jetzt hier irgendwas, also würdest du zum Beispiel, wenn du den Finger an die Kopfhörer, da ist ja ein Magnet drin, oder spürst du hier irgendwas?
Gar nichts.
Nee, okay.
Nee, tatsächlich nicht. Wenn dann, wahrscheinlich eher an der Steckdose. Also was, sowas wie an meinem Küchenhandmixer merke ich es total doll.
Küchengeräte wollte ich gerade sagen.
Küchengeräte, ja. Wenn man eher so ein Stromklops hat, den man in die Steckdose steckt, da merkt man sehr viel. Föhn auch sehr. Aber tatsächlich, du musst auch sehr dicht dran sein. Also du kannst nicht in den Raum reinkommen und sagen so, wow, hier passiert jetzt aber einiges an elektromagnetischer Strahlung. Ja. Tatsächlich, was man manchmal bemerkt, ist, wenn Dinge im Supermarkt oder in Shops entsichert werden. Also wenn du diesen Sicherungsdingens dran hast und dann wird es über die Kasse gezogen und entmagnetisiert oder so, dann vibriert das kurz im Finger und das ist relativ stark und dann erschreckt man sich auch manchmal, wenn man an der Supermarktkasse steht, aber ich kann ja nicht aufspringen und sagen.
Und das erklären.
Nee, genau,
richtig. Also.
Passen Sie mal auf, ja. Frau. Ja, okay, ja. Genau, nee, das kann ich nicht machen. Und, aber es ist tatsächlich ganz lustig und es stört auch gar nicht. Also und ich glaube, 6 von 7 Tagen in der Woche vergesse ich, dass ich einen Magneten im Finger habe. Denn er ist auch komplett, er ist mit Silikonen ummantelt und man merkt ihn nur, wenn man raufdrückt und stört aber nicht. Ich spiele keine Gitarre, ich gehe nicht klettern.
Also ich kann mich noch daran erinnern, wie das vor, das ist jetzt gefühlt 10 Jahre her, wahrscheinlich wird es nicht so lange her sein, aber wie ich auf dem Chaos-Kongress, diesem Hacker-Kongress, einen Vortrag darüber gehört habe, und da war das noch relativ neu und eine sehr blutige Angelegenheit, glaube ich, das machen zu lassen. Und mittlerweile wird das ja, kann man danach googeln und findet dann jemanden, der das auch öfters tut.
Genau.
Damals haben die Leute sich, glaube ich, noch selber sozusagen gemacht.
Trotzdem eine blutige Angelegenheit.
Und es kann auch abgestoßen werden und so halt, was man halt so mit Piercings hat.
Ja.
Spürst du diese Diebstahl-Sicherungsscanner, wenn du in ein Kaufhaus reingehst, spürt man das?
Kommt tatsächlich drauf an, ja.
Also manchmal schon.
Genau, richtig, ja.
Also wahrscheinlich von der Art.
Richtig, genau. Ja. In Hamburg gibt es ein Museum, da, wenn man da in den Büchershop reinläuft, Heidewitzka.
Ja?
Ja, also vielleicht müsste man mal so eine Weltkarte machen.
Ja, und vielleicht auch mal sagen, also entschuldigen Sie, was ist denn hier los?
Ich stehle hier mit Sicherheit nicht. Also Sie müssen den
ja, aber sagen, einstellen. Das ist ja aber ein bisschen, können Sie mal runterdrehen.
Ja, genau.
Ich finde das vom Sinn her toll. Das Lustige ist, ich hatte damals mit meiner Frau irgendwie ein Gespräch darüber und er hat gesagt, pass auf, du kannst eigentlich alles machen, was du willst, aber 2 Sachen sind verboten. Erstens Polyamorie und 2. Magnet im Finger. Sozusagen so vertraglich bei uns geregelt.
Ja.
Und da muss man dann damit leben.
Ich habe das aber auch mal gehört von jemandem, der einen Chip unter der Haut hat und da passt halt überhaupt nicht viel drauf. Also weil die Größe ist einfach sehr minimal. Und der hat aber drauf, seine Frau hat auch einen Chip. Und dann haben die ein Foto von der Heiratsurkunde drauf.
Oh.
Und das ist dann noch,
das ist schon
vielleicht
süß.
Kannst du da mal mit deiner Frau
drüber sprechen. Nee, aber man muss ja auch verschieden sein. Lass uns noch kurz über Serien reden. Ich rede zum Schluss ja gerne über Serien.
Mhm.
Was guckt denn Claudia Gütke gern? Zurzeit vielleicht. Guckst du überhaupt Serien?
Ja,
ich sehe hier einen Fernseher.
Ja, genau, ja. Der ist auch, der läuft nur. Da gibt es eine Netflix-Taste für.
Ja.
Aber der ist tatsächlich nicht angeschlossen. Also als dann hier die, der, wie hieß denn diese kleine Antenne? Als DVB-T abgeschafft wurde, war dann auch für mich Schluss.
Ach schon, jetzt gibt es DVB-T Plus schon?
Genau, oder? Das muss man kaufen und bezahlen und irgendwie.
Okay, wir kennen uns
auch nicht aus. Genau, ja. Richtig, ja. Und dann bin ich einfach ausgestiegen und habe die Antenne weg zur BSR gebracht und gesagt,
warst du auf dem tollen BSR-Hof?
Der hier hinten raus Richtung Funkhaus ist.
Der, ich fahre mal zu dem im Prenzlauer Berg. Gut.
Da erschließen sich neue Welten.
Ja, der ist ganz, ich liebe, also BSR-Hof, diese Typen da, ja, man fährt ja mit dem Auto dann meistens vor und dann kurbelt man die Scheibe runter und dann kommen so Kumpels, so, ja, was denn hier? So, und dann sagst du, ja, hier Papier, ja, aber hier nicht in die falsche Tonne schmeißen, vorne rechts. Und letztens war ich mit meinen Kindern da und mein kleiner Sohn ist 1,5 und ich hatte dann so die Lade offen und dann bringe ich die Sachen weg und komme wieder und dann steht so ein riesen Typ mit Glatze, voll tätowiert und guckt von hinten in den Kofferraum und macht so Gucci, 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 Gucci und mein so völlig schockiertes Gesicht.
Ja.
Und er so, na, der ist aber nicht locker drauf und ging so, aber dafür liebe ich diesen BSR-Hof.
Ja, genau. Ja. Ja, da merkt man auch, auch wenn man hier zu dem in Friedrichshain fährt, dann merkt man dann, also ist ja manchmal, ich bin ja keine große Person und dann unterschätzen mich so im Baumarkt an der Holzzuschneiderstelle und auf dem BSR-Hof werde ich dann oft gerne unterschätzt. Und dann muss man aber so schnoddrig auch drauf reagieren und kommt dann eigentlich ganz gut zurecht. Also ja. wie du das auch sagtest, dann kommen die und sagen, aber nicht in die falsche Tonne.
Genau.
Dann so, naja, lesen kann ich ja auch.
Genau, und dann ist auch okay. Ne? Man schnoddert man zurück und dann ist
ganz das genau, ja. Das lernt man ja hier in Berlin relativ schnell. Ja.
Also, aber wir waren eigentlich bei
Serien, Netflix. Genau. Also tatsächlich gucke ich kein Fernsehen. Serien dann aber schon. Da ist tatsächlich alles Mögliche dabei. Also gerade beendet Orange is the New Black. Ganz lange die letzte Staffel jetzt irgendwie hingeschoben, weil ich irgendwie dachte, es wird ja jetzt auch ganz schön brutal. Möchte ich das? Und
heftig geworden.
Ja, genau. Ja, da muss man dann auch, ja, wenn man den Kopf nicht dafür hat, dann ist es auch irgendwie doof. Ansonsten tatsächlich alles, also von Friends über Modern Family, so kurze Sachen, dann aber auch Mindhunter letztens total gut.
Das finde ich auch toll. Das war so, kann man ja kurz sagen, ne? Das war, da ging es um die Behavioral Unit, also sozusagen die, wie die Profiler beim FBI entstehen. Und das Tolle ist, dass der Hauptcharakter irgendwie halt auch einen an der Klatsche hat, ne?
Ja, genau, so. Ja. Der, ja. Also der so unfassbar fasziniert davon ist, dass man denkt, kriegt der die Balance hin zwischen seinem eigenen Leben und sich da so sehr reinzusteigern. Ja.
Und was ich gut fand, also es gibt schon auch brutale Szenen, aber es hält sich relativ stark in Grenzen und das Hauptaugenmerk liegt eigentlich auf den Dialogen, die der führt. Ja, ja.
Definitiv. Das hat so, es geht relativ so zügig los und man wird so reingeworfen und dann beruhigt es sich so ein bisschen. Also so wie bei Mad Men, wo man ja eigentlich auch denkt, oh, naja, so richtig was passiert ja auch nicht und trotzdem passiert ganz viel und man guckt es total gerne, weil man dem einfach so entspannt folgen kann.
Ja. Hast du Unabomber gesehen?
Mm-mm.
Das ist auf Netflix auch. Okay. Geht halt um den Unabomber, sagt ihr dir was? Mhm. Ja, genau. Also es geht halt um den Unabomber und das ist eine fiktional anmutende Serie, die aber halt diese Unabomber-Geschichte nacherzählt und es geht eigentlich auch um den Profiler, wie der den Unabomber überführt hat. Und wenn du Profiler magst, dann ist Unabomber auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Das ist ganz gut. Ja, ich habe auch lange gewartet mit Mindhunter, weil ich eigentlich dann, ich finde sowas sehr gruselig. Also ich bin dann so tatsächlich so
bei. In der Wohnung und so.
Und dann so, oh Gott. Ja, genau. Ja. Und wird nochmal der Wäscheständer vor die Tür gestellt nachts, wenn man ins Bett geht, damit es richtig rumpelt, falls jemand reinkommt.
Ja, ich kenne das mit Flaschen.
Ja, siehst du, genau. Ja. Und ansonsten Game of Thrones, tatsächlich dann diese Schiene finde ich total super.
Ja, ich habe nur eine Folge Game of Thrones gesehen. Das war mir zu. Nee, nicht zu. Das war so intensiv und damals dachte ich schon, ich will dann aber alles am Stück sehen und jetzt zieht sich das ja über Jahrzehnte, bis diese Serie fertig ist. Das heißt, man darf ich noch ungefähr 10 Jahre lang nicht spoilen und da gucke ich alles auf einmal.
Genau, ja.
Das ist mein Plan.
Das finde ich auch ganz clever, ja.
Oder?
Ja. Ich habe auch, glaube ich, die erste Staffel so an einem Tag durchgeguckt und fand das ganz gut. Ja, aber Serien ganz viel und finde ich immer ganz schön, um dann auch tatsächlich, dadurch, dass ich ja oft von zu Hause aus arbeite, dann tatsächlich aufs Sofa zu wechseln vom Arbeitstisch aus und dann Feierabend zu machen.
Es mir wurde sehr oft empfohlen und ich habe es noch nicht geguckt, so eine Kochsendung ist falsch, so eine, wo so Chefköche begleitet werden auf Netflix. Sagt dir das was?
Ja, Chef's Table.
Ja, genau. Hast du auch geguckt?
Genau, ja.
Ist das dann noch Arbeit oder kannst du das zur Entspannung gucken?
Das gucke ich tatsächlich nicht. Das Ding ist, ich habe ganz viele Staffeln davon noch offen. Also ich habe die komplette erste Staffel gesehen und muss dann aber auch ganz konzentriert sein und muss mich hinsetzen und dann wirklich die Leute, weil die Interviews so schön sind und die Bilder so toll, Und ich das wirklich unfassbar spannend finde, wie die Leute da, also wie die Aufnahmen sind und wie schön das alles dargestellt ist und die Interviews sind, dass ich da wirklich mir Zeit für nehmen muss und sehr entspannt sein muss. Und wenn ich irgendwas zur Ablenkung brauche, kann ich das nicht gucken, sondern ich würde sagen, vielleicht sollte ich das mal so einen Arbeitstag machen, nur damit. Mhm. Und das dann einmal nochmal die letzten Folgen, die noch aus sind, durchgucken. Aber,
okay, ist also doch schon fast Weiterbildung sozusagen.
Ja, aber ich finde, das ist total spannend auch zu sehen, einfach wie die Persönlichkeiten der Köche, also in der Küche auch, das ist ja auch ein sehr harter Beruf, sobald das dann eine bestimmte Stufe erreicht. Und bei einigen merkst du halt schon, mit dem würde ich jetzt nicht unbedingt zusammenarbeiten
wollen.
Sind
auch Köchinnen?
Ja, sind
ja?
auch. Ja.
Okay, das ist ja immer so ein großes Thema.
Ja, genau. Ja. Das ist sind aber auch zum Glück, genau, ja. Und dadurch habe ich auch zum Beispiel Magnus Nilsson entdeckt, der in Schweden ganz am AWD irgendwie ein Restaurant hat, das mir natürlich jetzt nicht einfällt. Und der aber ganz doll darauf angewiesen ist, eben saisonal zu kochen oder beziehungsweise im Sommer daran zu denken, was können wir einwecken, was können wir irgendwie, ich wollte jetzt preserven sagen, aber das klingt ja auch doof, ne? Also einwecken oder haltbar machen, dass wir das eben auch im Winter den Gästen anbieten können, obwohl wir das im Sommer geerntet haben. Und das zu sehen ist sehr spannend, ja. Lohnt sich auf jeden Fall.
Ich überlege, ob ich noch in letzter Zeit irgendwas Besonderes serienmäßig geguckt habe. Also bei mir war Tatsache, deswegen ist gut, dass du es angesprochen hast, Mindhunter, das war so eine Überraschung. Und aber diese Unabomber-Serie hat mir auch also Spaß gemacht. Das klingt auch so komisch, wenn es um das Thema geht.
Aber wenn es unterhaltsam dargestellt
und,
ist, ist
es ja auch. Ja, und es geht, du bekommst auch wirklich Fakten vermittelt und du kriegst auch nochmal mit, dass das in Amerika, das war halt schon ein krasses Thema für amerikanische Verhältnisse. Und es sind manchmal so Fahndungsfotos und so drin in der Serie und das sind dann halt auch echt die originalen Fotos. Das ist halt toll. Ich habe so ein bisschen rumgegoogelt und dann, also man lernt halt wirklich was dabei. Das ist ganz schön.
Das ist super. Empfehlenswert ist auch Cooked, nennt sich die, glaube ich, auch auf Netflix. Über, ich glaube, das sind 4 Folgen und jede Folge hat ein bestimmtes Thema, wie bestimmte Dinge zubereitet werden können. Also Fermentation oder Backen.
Ah, das klingt spannend.
Genau, richtig. Und das ist sehr, habe ich sehr gerne geguckt.
Siehst du, jetzt fällt mir Tatsache noch ein, weil wir gerade jetzt ja doch bei Koch-Content sind auf Netflix, was eine erträgliche
Breaking Bad?
Eine erträgliche Kinderserie, weil Kinderserien sind ja meistens unerträglich, war das magische Kochbuch auf Amazon.
Oh,
das ist so ein bisschen wie Charmed für Kinder, aber es geht darum, dass die zaubern immer, indem sie Rezepte kochen. Und Tatsache, es ist unglaublich schlecht natürlich synchronisiert, aber die Kochszenen gefallen mir dann so ein bisschen. Also dann geht halt, ne, die müssen dann irgendwie so die Vergissmeinnicht-Cookies backen oder irgendwie sowas. Und dann gibt es immer so einen Kochmoment. Und das war so eine Serie, die konnte ich so halbwegs ertragen, wahrscheinlich, weil ich immer aufs Kochen gewartet habe.
Ja, ganz genau. Da hat man ein Ziel in der Serie und dann freut man sich drauf und dann
Ja, schön. Dann haben wir mal Kochsendung. Das ist ja auch schön.
Ja, ganz genau.
Kochsendung klingt so ein bisschen abwertig, ne? Das, ja, genau. Also sagen wir mal Essen, Food Content im Serienbereich.
Genau, in schön.
Ja. Jetzt habe ich auch, jetzt werde ich gleich hier ein Cookie essen, der hier auf dem Tisch liegt. Ja,
gerne.
Claudia, danke, dass ich heute bei dir sein durfte. Heute war ich nicht in deiner Küche. Letztens gab es einen Artikel über diesen Podcast. Der war eigentlich, also nicht über diesen Podcast, sondern über Podcasts. Und da wurde der hier auch lobend erwähnt, was mich sehr gefreut hat. Da stand nur die merkwürdige Redewendung drin. Kaspar Clemens Mirau lädt sich gern in die Küche von Frauen ein. Und ich dachte so, oh, das klingt jetzt so viel mehrdeutig. Ja. So war das nicht gemeint.
Und irgendwo saß jemand und hat sich total über diesen Satz gefreut.
Genau.
So, dass mir der eingefallen ist.
Bei dir saß man nicht in der Küche, weil du tatsächlich hier eine sehr kleine Küche hast. Aber dafür hast du ja auch dein Studio. Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank, dass du den langen Weg auf dich genommen hast.
Und zweimal fahren musste, weil ich mein Kabel vergessen hatte.
Ja, das hätte jetzt auch überhaupt keiner erfahren müssen.
Ja, na doch, ich finde, so ein bisschen Personal Fail gehört ja bei mir zur Corporate Identity damit dazu. Ich habe das Kabel vergessen, ich musste nochmal nach Hause.
Oh, das möchte ich aber auf einer Visitenkarte sehen. Personal Fail gehört zu meiner Corporate Identity dazu.
Okay.
Ja, ja, vielen Dank, dass ich über Job und Interessen sprechen durfte.
Dann bis dann. Tschüss.